Willkommen zum 2B12 Podcast, die besten Spielleiter der Welt. Mein Name ist David.
Und mein Name ist Oliver.
Und gemeinsam sprechen wir über das Spielleiten im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Wir tauschen uns aus, reflektieren gemeinsam, wollen voneinander lernen, mit dem Ziel, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Und in jeder Folge haben wir so ein ganz großes Thema im Zentrum. Heute geht es darum, zu einem Thema zu sprechen, wo wir immer wieder so kleinere Nachfragen bekommen haben, nämlich so einen Blick uns über die Schulter zu werfen in unsere Kreativwerkstatt. Und Olli, ich weiß, dass du gerade an einem größeren Projekt arbeitest und ich dachte, wir nutzen heute mal die Chance, dir so ein bisschen über die Schulter zu schauen und sprechen über ein Projekt, an dem du gerade arbeitest und einfach mal so ein bisschen zu erfahren, erstens, was hast du in der Mache, aber insbesondere auch, wie gehst du dabei vor? Das ist sicherlich super interessant für die Leute, die uns zuhören, aber insbesondere auch für mich auf meinem Weg, ganz persönlichen Weg, der beste oder einer der besten Spieler der Welt zu werden. Bevor, Olli, ich aber da einsteige in die Frage, will ich dir ganz kurz noch erzählen, was letzte Woche bei mir rollenspielerisch passiert ist. Ich hatte nämlich eine richtig, richtig coole Session mit meiner Hamburger Delta Green Runde. Ich würde sagen, es war eine der Top 5 Sessions in meiner ganzen Spielleiterlaufbahn überhaupt. Und ich brauche gar nicht so viel zum Hintergrund erzählen. Also wir spielen jetzt seit vielleicht so Vierteljahr zusammen, vielleicht auch ein bisschen länger. Und es ist tatsächlich in der vorletzten Session, die wir gespielt haben, das war so die erste echte Delta Green Mission, die Charaktere finalisiert haben. Und dann zwischen dieser vorletzten und der letzten Session, die wir jetzt letzte Woche gespielt haben, habe ich den Spielern gesagt, wir machen so eine kleine Home Scene am Anfang. Und ich habe ihnen so eine kleine Hausaufgabe gegeben, wo sie sich dann überlegen sollten, so ein oder zwei Szenen oder Vignetten, die wir dann in diesen Home Scenes spielen werden. Home Scenes in Delta Green ist das so angelegt, dass man die Charaktere, die Agenten nicht nur bei der Arbeit sieht, sondern eben auch in so Szenen zwischen den Missionen, die sie für Delta Green durchführen, zum Beispiel irgendwie im Privatleben, aber auch was die Charaktere halt sonst so machen, ne? Also ob sie halt so ihrer Normaltätigkeit nachgehen und eben nicht nur für Delta Green die Verschwörung arbeiten. Und es war dann sehr unterschiedlich, was die vorbereitet haben oder was wir dann gespielt haben. Also zum Beispiel, wir haben in der Gruppe einen NASA-Wissenschaftler, der wollte vor allem so den Dingen aus der Mission auf den Grund gehen. Zum Beispiel haben die Agenten dann so einen kleinen Pager bekommen und den hat er erstmal auseinandergenommen und hat versucht herauszufinden, wie der arbeitet, auf welchen Frequenzen er arbeitet und so weiter. Wohingegen die anderen Spieler vor allem so interessiert waren, so die persönliche Beziehung ihrer Charaktere mit ihren Bonds, also die persönlichen, wichtigen Personen in der näheren Umgebung der Charaktere auszuspielen. Und was dann aus diesen Homescenes geworden ist, war wirklich anderthalb Stunden extrem tiefes, richtig cooles Rollenspiel. Die Spieler haben untereinander gespielt. Es gab Spielercharaktere-Interaktionen. Teilweise wurden NPCs dann von Spielern auch gespielt. Einfach, das habe ich dann so vorher so ein bisschen verteilt. Und ich habe im Wesentlichen gar nichts gemacht, sondern einfach nur sehr, sehr begeistert zugeschaut. Ich war so beglückt, einfach zu sehen, wie toll die miteinander gespielt haben, was für geniale Szenen die sich ausgedacht haben, wie sie diese Stimmung aufgebaut haben. Auf der einen Seite so dieses Familienleben, auf der anderen Seite halt so dieser Schrecken, der kosmische Schrecken, der im Hintergrund halt so mitspielt, so dieses, wir verstehen nicht so ganz, was da so passiert. Ich war einfach nur, hab da gesessen und hab's einfach in mir drin gefeiert. Und jetzt meine Frage an dich, Olli, kannst du das nachvollziehen, dass ich dieses quasi spielleiterlose Spiel als Spielleiter so gefeiert habe?
Ja klar, das ist ja sozusagen das, was das Beste am Rollenspiel, am Spielleiten ist, wenn du sozusagen die Atmosphäre schaffst, die Gruppe zusammenbringst und die Hooks lieferst, dass die sozusagen alleine spielen können und das halt auch machen und diese Atmosphäre, die du ja orchestrierst als Spielleiter, einfach aufnehmen und dann selbst weiter flechten und weben. Und dann zeigt es ja, dass das gefruchtet hat, diesen Rahmen, den du gegeben hast, und dass ihr da gleichzeitig auch eben auf einer Wellenlänge seid und Lust habt, diese Art von Geschichten gemeinsam weiterzutreiben. Also daher kann ich das sehr gut nachvollziehen und feiere das ja auch immer, wenn es bei uns passiert.
Ich hatte ja schon angedeutet, ich würde dir heute gern so ein bisschen über die Schulter gucken, ein paar Fragen stellen zu deinem aktuellen Projekt. Und zum Einstieg vielleicht, Olli, das werfe ich jetzt total ins eiskalte Wasser, zum Einstieg in das Projekt, beschreib uns doch mal eine Szene, die du im Kopf hast, wenn du an dein Projekt, an dem du gerade arbeitest, denkst.
Also eine Szene, die ich mir vorstelle, ist eine Landschaft, bewaldet, hügelig, zwischendurch immer wieder kleine Dörfer, viele davon zerstört und die Spuren des Krieges haben die Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Es ist Nacht, der Mond scheint und wir befinden uns irgendwo im Elsass im Jahre 1946 und eine kleine Gruppe versprengter sogenannter Displaced Persons ist unterwegs und die sehen am Horizont auf so einem Hügel eine gefährliche Silhouette aufragen, ein rostiges, da vor sich hin gammelndes Wrack eines Panzers, der anstatt eines klassischen Panzerturms so einen ja mehreckigen Aufbau hat, aus dem heraus vier große Autokanonenläufe in den Nachthimmel starren. Und was sie nicht genau wissen, ist, ob der besetzt ist, ob der noch funktioniert, ob das vielleicht ein Checkpoint ist, an dem sie nicht vorbeikommen. Denn von diesem Hügel aus hat dieses Fahrzeug den Blick in die ganze Landschaft. So beschließen sie halt, vorsichtig sich anzunähern und anzuschleichen. Das ist eine Gruppe von verwahrlost aussehenden Gestalten, Männer, Frauen, Kinder, gekleidet in kruden Mix aus Zivilkleidung und Resten von Uniformen diverser Nationen und all ihre Habseligkeiten haben sie irgendwo auf dem Rücken oder umgeschnallt. Und der tapferste und geschickteste von ihnen, der wird jetzt auserkoren, um da mal vorzuschleichen und sich dieses Fahrzeug anzuschauen, während die anderen sich erstmal gut verstecken. Und er klettert dann da den Hügel hinauf und schiebt sich sozusagen Meter für Meter auf dieses potenzielle Gefahrenziel zu und stellt dann relativ schnell erleichtert fest, dass hier ist nur noch ein ausgebrannter, ausgebombter Rest eines deutschen Flakpanzers, der da steht. Und er macht einen Tierlaut nach und winkt und versteckt sich dann im Schatten dieses Gefährts, um seine Silhouette zu verbergen. Und man sieht dann praktisch den Rest der Gruppe so langsam und vorsichtig sich den Hügel hocharbeiten. Und derweil durchsucht unser tapferer kleiner Späher dieses Fahrzeug nach brauchbaren Dingen und entdeckt darin nur noch die fast schon skelettierten Überreste wahrscheinlich des Fahrers, der da irgendwie unter seiner Luke steckt. Und plötzlich der Anführer der Truppe legt den Finger an den Mund und gebietet allen zu schweigen und sich ruhig zu verhalten. Und er deutet mit zitternder Hand auf ein Zeichen, das da auf dieses alte Panzerwrack geschmiert ist. Irgendjemand hat mit weißer Farbe ganz groß das Wort oder die Worte "Die Jugend" drauf geschmiert und Panik macht sich breit unter den Überlebenden. Das wäre so eine typische Szene aus meinem Projekt.
Sehr eindringlich, würde ich sagen, und sehr besonders. So, was ich jetzt bisher mitbekommen habe von deinem Projekt, was nicht viel ist, ich weiß natürlich so ein bisschen was darüber. Aber wenn ich das jetzt mal so aus der Szene lese, also wir befinden uns ein Jahr nach dem historischen Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber wenn ich das so verstehe, wie du es beschrieben hast und auf dem, was du mir schon gesagt hast dazu, dann ist es so, dass der Krieg nicht so zu Ende gegangen ist, wie wir es in unseren Geschichtsbüchern gelernt haben. Magst du uns vielleicht so einen Ein-Minuten-Pitch geben, was ist passiert und was wird gespielt?
Also bevor ich dann reingehe, was wird passiert, das wäre kein Ein-Minuten-Pitch mehr. Ich glaube, ich mache lieber einen Pitch. Was ist das Szenario überhaupt? Und du hast schon richtig erkannt, das ist ein alternatives Zeitlinien-Szenario. Und zwar spielt es tatsächlich im Jahr 1946, aber in einer Welt, in der der Zweite Weltkrieg relativ früh zu einem nuklearen Krieg eskaliert ist. Also Massenvernichtungswaffen sind in den Einsatz gekommen, viel stärker, als es eben tatsächlich der Fall war. Und ich habe mir einfach den Gedanken gemacht, was wäre denn mit der Welt passiert, wenn dieser Zweite Weltkrieg für Europa nicht so glimpflich ausgegangen wäre, glimpflich, in Anführungsstrichen. Also, aber wir wissen alle, dass Europa danach die Chance hatte, wieder aufzublühen und gerade Deutschland ja auch vom Marshallplan und Co. sehr profitiert hat. Aber was wäre denn, wenn der Krieg so eskaliert wäre, dass sich die Amerikaner hätten zurückziehen müssen, um sich um ihren Kram zu kümmern, die Russen halt durch Instabilität oder ähnliches nicht organisiert und strukturiert bis nach Berlin durchmarschiert wären und die anderen Alliierten ebenso mehr ihre nuklearen Wunden hätten lecken müssen, als es schon immer der Fall war und Europa, also gerade Frankreich, Deutschland, das Kernland Europas, mehr oder weniger sich selbst überlassen worden wäre und eben nicht mit massiven Aufbaukrediten und ähnliches wieder zu neuer Blüte gebracht worden wäre. Und dieses, ich sage jetzt mal, Szenario irgendwo zwischen Retro-Atomkrieg, ja, so ein bisschen wie bei Fallout und Mad Max mit so diesem Touch des Achtung Cthulhu oder anderen ähnlichen Szenarien, die die Spieler in so eine palpige Zweite Weltkriegs-Setting werfen, das hat mich irgendwie begeistert oder fasziniert und ich dachte, sowas in der Form habe ich es auch noch nicht wirklich gesehen und vielleicht kann man daraus doch ein ganz nettes Rollenspiel-Szenario machen. Kleiner Disclaimer, ich weiß, Zweiter Weltkrieg, Deutschland, Europa, da gibt es ganz, ganz viele ganz, ganz schlimme Themen und Dinge. Aber ich möchte hier das ganz gerne einfach auf so eine Art Pulp-Version, Endzeit-Apokalypse rauslaufen lassen, wie es zum Beispiel auch bei Achtung Cthulhu geschieht oder wie es vielleicht, wenn man so Sachen kennt wie Hellboy oder so, ohne jetzt den okkulten Teil in meinem Fall, aber wo solche Themen eher auf eine Art düstere Faszination und Unterhaltung angewendet würde, ohne jetzt ignorieren zu wollen und auszublenden, dass natürlich in unserer echten Zeitlinie ganz, ganz grässliche Dinge passiert sind. Das vielleicht nur als kleiner Disclaimer noch zu diesem vielleicht für den einen oder anderen recht sensiblen Thema Zweiter Weltkrieg.
Nee, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hätte das auch nochmal nachgefragt an der Stelle. Aber weil du es gerade schon aufgeworfen hast, Olli, du hast jetzt von Achtung Cthulhu gesprochen und hast so vom Okkulten gesprochen. Wird das eine Rolle spielen in dem Setting?
Nein, auf keinen Fall. Oder vielleicht doch, who knows? Aber nein, aktuell ist es eher so, dass ich das Setting gerne wirklich in so eine postapokalyptische, inspiriert von Sachen wie Twilight 2000 oder so, Welt verlagern möchte, wo es also durchaus interessante Fraktionen und Themen gibt, die aber weniger mit dem Okkulten zu tun haben, sondern ehrlich gesagt mit dem sowieso schon schrecklichen Realität von Krieg und Verlust von Zivilisation und solchen Motiven spielt. Und das Ganze gemixt mit einer gehörigen Portion, ich nenne es jetzt mal Fantasy, Technologie. Ja, also gerade rund um den Zweiten Weltkrieg gibt es ja von tatsächlich echten Prototypen und Projekten bis hin zu abstrusen Verschwörungstheorien auf technologischer Ebene sehr, sehr viel Fantasie, die entwickelt wurde, was da noch alles für Maschinen hätten existieren können oder schon fast existiert haben. Und so dieses, wenn man das okkult nennen möchte, also praktisch so Super Science-Projekte und super, ja, unter Hybris leidende, megalomanische Megawaffen. Solche Themen würde ich auf jeden Fall dort drin sehen und deren Grenzbereiche. Also sagen wir es mal so, es gibt ja da auch durchaus diverse Inspirationen aus dem Horrorfilmgenre, ohne dass da ein okkulter Aspekt mit drin ist. Ja, so mit Magie und klassischer Beschwörung.
Absolut. Das wäre dann auch die Frage gewesen. Also gerade, weil du gesagt hast, wo ist denn eigentlich so die Grenze zwischen so Weird Science auf der einen Seite und dem Okkulten auf der anderen Seite? Und ich glaube, so wirklich so okkulte Beschwörung, vielleicht so die klassischen Cthulhu und anderen Lovecraft-Kreaturen. Ich glaube, das wäre dann für mich so die Trennlinie. Also, so, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal für mich zusammenzuführen, es geht also wirklich um so ein postapokalyptisches Szenario in einer aber relativ realistischen Welt, die aber halt eine alternative Zeitlinie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg darstellt. Und der in Anführungszeichen Vorteil ist natürlich, weil dass man schon relativ genau weiß, wie weit die Technik zu dem Zeitpunkt war. Man hat Bilder, du kannst dich sowohl jetzt für die Gestaltung deines Projekts, aber natürlich auch die Spielerinnen und Spieler, die in dieser Welt, die sich dann bewegen, haben natürlich den Zugang zu eben diesen Bildern, die ja, also die sind ja überall. Und das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich den Begriff jetzt richtig verwende, aber vielleicht so ein bisschen dieses Dieselpunk-Ding, was ja so, glaube ich, so Ende des Ersten Weltkriegs bis hin zum, bis in die 50er so diese Art von ja, Ästhetik vielleicht auch aufgreift. Siehst du das da so richtig verortet?
Ja, definitiv. Also wenn wir es von Dieselpunk reden, geht es natürlich auch, einer der Vertreter davon ist ja diese ganze Wolfenstein-Geschichte, die dann mit den, ich sag mal, Ego-Shootern auf der PlayStation und Co., also diesen moderneren auch ganze, ich sag mal, Weird Science Worldbuilding betrieben haben mit dampfbetriebenen Super-Wehrmachtsrobotern und was weiß ich. Also so extrem würde es gar nicht gehen, aber also dieser eben beschriebene Flakpanzer zum Beispiel, wenn man es den anschaut, der hat schon eine sehr, sehr, sag ich mal, markante und groteske Form und den gab es halt wirklich. Also ich würde schon sagen, es ist eher ein realitätsnahes Technologielevel, ne? Nicht irgendwelche Riesenroboterhunde mit Hakenkreuzen drauf. Und was ich auch einfach noch betonen möchte, ist, es wird kein klassisches Spiel sein, ja, wir gegen die Nazis oder ähnliches, weil ich mir wirklich die Frage einfach stelle, was wäre passiert, wenn eben in Europa die gesamte Ordnung zusammenbricht und da wird es mit Sicherheit auch noch Nazis geben, aber auch ganz, ganz viele andere Dinge werden passieren und so dieses Balkanisierung und Fragmentierung der Gesellschaft und dieses Warlords, die sich ihre eigenen Machtbereiche aufbauen und das eben gestützt auf die Technologie der damaligen Zeit. Und wenn da reingemixt dann die eine oder andere Wunderwaffe oder die eine oder andere Geheimnis, was sich in irgendeinem abgestürzten, silbern glänzenden B-29-Bomber in den Vogesen befindet oder ähnliches, ja, das ist dann so das Level an exotischem, was man sich, glaube ich, so vorstellen kann. Ja, und gerade im Bereich der Rüstung gab es ja damals dann wirklich extrem exotische Projekte, ja, auf allen Seiten. Und diese Art von Wurzeln in unserer Zeit, aber eben extrapoliert in mit der großen Frage, wie könnte man daraus ein spannendes Abenteuer machen? Das ist so ein bisschen dieses Ding.
Du hast es schon ein paar Sachen, oder wir haben jetzt relativ viel gesprochen, so über das Setting, über den Hintergrund, hast sogar schon die Region erwähnt, in der sozusagen die Standard-Kampagne in Anführungszeichen laufen wird. Aber wie sieht denn ein klassisches Abenteuer aus? Wer sind die Charaktere und was machen die in dieser Welt?
Also die Charaktere, ich habe mir überlegt, das sind Überlebende. Das ist ein Pool an Leuten aus allen möglichen Richtungen, die sich eben da in Europa herumtreiben. Es gab nach dem Krieg ja auch extra einen Begriff dafür, die sogenannten Displaced Persons oder DP, Dora, Peter, ne? Das ist sozusagen die Terminologie. Und Displaced Persons sind im Prinzip Leute, die durch diese Wirren und Irren des Krieges über ganz Europa verteilt und eben nicht mehr an dem Ort waren, wo sie eigentlich hingehören. Und genau das ist, glaube ich, das, was ich interessant finde als Geschichte, also dass die Spielercharaktere Figuren darstellen können, jeder Nation, jeder Ethnie, jeden Hintergrundes, die eigentlich sich mit einem gemeinsamen Ziel zusammentun, und zwar in dieser Welt zu überleben. Und als Motiv habe ich mir eben überlegt, dass auch in der Charaktererschaffung ganz klar jeder Spielercharakter und jeder Spieler für seinen Charakter definieren muss, warum möchte ich denn überleben? Ja, also nicht einfach nur, ja, weil die Biologie es mir vorschreibt, sondern das sollen so Gründe sein, die man sich überlegen kann. Was weiß ich, weil ich mit meiner Familie wieder vereint werden möchte oder weil ich Rache nehmen möchte an wem auch immer. Ne? Ich erinnere nur an deine ukrainische Scharfschützin in einem unserer Achtung Cthulhu-Abenteuer. Also sprich, ich würde gerne in dem Spiel einen Mechanismus verankern, der für jeden Spielercharakter einen Grund definiert, warum ich überleben möchte. Und die Abenteuer, die man letztendlich spielt, sind sehr stark inspiriert von diesem apokalyptischen Survival, was man vielleicht bei Twilight 2000, wenn man dieses Spiel kennt, hat. Also ein sandboxiges, postapokalyptisches Spiel, wo es letztendlich darum geht, die Welt zu erkunden, Ressourcen zu bekommen, um nicht zu verhungern, aber eventuell auch, um stärker zu werden oder um zum Beispiel einen Weg zurückzulegen, um am Ende sein persönliches Überlebensziel zu erreichen. Und wenn ich meine Familie finden will, muss ich erstmal dahin, wo die sind, und dann muss ich sie dort finden und so weiter. Und das erfordert Ressourcen. Und ein typisches Abenteuer bringt mich eben auf diesem Weg zu diesem Ziel näher. Und die Gruppe der Spieler soll sich dann halt das große Lernen daraus ziehen, dass man mit Kooperation einfach es gemeinsam weiterschafft, als jeder für sich selbst. Das wäre so, finde ich, so die positive Botschaft, die da drin stecken darf.
Super spannend. Und ich hätte jetzt noch zwei Fragen zum Inhalt und dann würde ich gern ein bisschen über den Prozess sprechen, wie du da vorgehst, was du, wie du da rangehst, um halt dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Zum ersten Mal zum Inhalt noch, was ist das Produkt, was du dir vorstellst?
Tja, gute Frage. Bis jetzt habe ich da noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Grob gesagt würde ich ganz gerne so eine Art Szenario-Modul entwickeln, was auf ein bestehendes Regelsystem, was viele kennen, aufbaut. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, es geht, ne, so ein bisschen um Hexcrawl und um dieses Thema Survival und um Weiterentwicklung, also eigentlich so ganz klassische Rollenspielelemente der ersten Stunde. Deshalb liebäugel ich momentan da halt mit dem Thema OSR. Und der Plan wäre halt schon zu sagen, ich nehme mir ein bestehendes System und setze darauf dann diese Geschichte auf. OSR ist so die eine Richtung, vielleicht ist es auch Powered by the Apocalypse, ne? Das würde ja sogar passen zu dem ganzen Thema. Apocalypse World ist ja auch Endzeit-Setting, wo man sich sicherlich dann stark von inspirieren lassen kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn, mir geht es nicht darum, irgendwie ein neues Regelwerk zu schaffen oder tatsächlich ein neues Spielsystem zu schaffen, sondern mir geht es eher darum, Szenario-Band zu schaffen, der es Leuten erlaubt, mit dem Spielsystem, was ich mir dann irgendwann aussuche, diese Art von Geschichten und diese Art von Stimmung und Flair zu spielen. Und ich möchte halt gern Tools dazu liefern, die diesen OSR-Ansatz unterstützen. Also zum Beispiel so klassische Zufallstabellen oder ganze Encounter-Generatoren oder ähnliches, die so ein bisschen so dieses Zufallsprinzip und daraus entstehende Kreativität in diesem Setting nach vorne bringen. Das ist so ganz grob umrissen das Produkt, was ich mir vorstelle.
Ja, cool. Also sehe ich auch total mit OSR oder mit ähnlichen Ansätzen. Also gerade so, wie du beschrieben hast, dieses Hexcrawl und der klassische Fokus eben auf so ein bisschen Ressourcenmanagement und so sehe ich total. Ich finde es auch total nachvollziehbar, dass du sagst, also du willst jetzt nicht nur du willst dich vor allem eben auf den Hintergrund und auf Setting-Beschreibung und so weiter fokussieren und jetzt nicht dir noch irgendwie ein neues System aus den Rippen leiern, sehe ich total ein. Finale Frage zum Inhalt, wenn du das schon sagen kannst oder was du dir so vorgestellt hast, was wird denn drin sein in dem Produkt? Du hast schon über die Region gesprochen, aber auch so Sachen wie Artwork, Handouts, sonstige Gimmicks. Also wie kann man sich dieses finale Produkt, so du es denn schon sagen kannst, vorstellen?
Ja, also definitiv wird es so sein, dass es Karten sind ganz wichtig, Karten geben wird. Es wird so sein, dass ich Illustrationen natürlich drin haben will, um diese Bildwelten auch zum Leben zu erwecken. Und inhaltlich gesehen würde ich tatsächlich genau das sagen. Also es wird beschrieben, was sind die Spielercharaktere, was kann ich machen, was sind so die Storytreiber, die bei der Charaktererschaffung wichtig sind. Es wird darum gehen, natürlich die Region zu beschreiben und die Fraktionen. Also ich stelle mir halt einfach diese eine Fraktion, die ich eben im Intro schon geschildert habe, die Jugend, was hat es denn mit denen auf sich? Warum haben denn unsere Überlebenden plötzlich Angst, als sie da auf diesem alten Panzerwrack diesen Schriftzug sehen und so weiter? Und ich stelle mir halt einfach vor, dass dieser Szenarioband verschiedene Parteien und Gruppierungen und Individuen und Ortschaften in dieser Region beschreibt, die alle ihre eigenen Interessen haben und verfolgen. Und ich als Gruppe von Displaced Persons da mitten reingeworfen werde mit meinen eigenen Zielen und Motiven, was aber noch lange nicht heißt, dass das am Ende auch die Motive sind, die ich verfolge. Vielleicht entstehen plötzlich aus der Dynamik ganz andere Beziehungen und ganz andere Interessen und vielleicht sind aber auch die Probleme anderer erstmal zu lösen, bevor ich meine eigenen Ziele erreiche. Wer weiß das schon, wie dann die Geschichte spielt? Und in diesem Produkt soll eben genau dafür das Handwerkszeug drin sein und dann Mach es zu deiner eigenen Geschichte. Ne? Das ist so das, was ich mir da vorstelle. Und dann, last but not least, ne, wenn das Produkt, keine Ahnung, 300 Seiten hat, dann wird das, was ich eben beschrieben habe, so 10 bis 20 Seiten füllen. Und die anderen 280 Seiten sind detaillierte Beschreibungen inklusive Reparaturanleitungen von deutschen Panzerfahrzeugen.
Sehr schön. Wer sollte das besser schreiben können als du, Olli? Ich finde, es gibt uns schon mal einen super guten Einblick in den Inhalt und was du da so vorhast. Und macht auf jeden Fall sehr Laune und regt für mich zumindest die Spannung an, mich damit auf jeden Fall weiter zu beschäftigen. Bei uns geht es aber ja nicht nur darum, dass wir jetzt so ein bisschen über den Inhalt sprechen, sondern es geht ja vor allem auch daraus zu lernen, was kann man eigentlich so ein bisschen für die eigene Arbeit als Spielleiter, als Spielleiterin wie so mitnehmen. Und da vielleicht, lass uns mal noch ein bisschen über den Prozess sprechen, wie du an so ein Projekt rangehst, wie du bisher auch rangegangen bist, jetzt dahin zu kommen, wo du jetzt schon bist und wie es dann auch weitergeht. Und vielleicht zum Einstieg dazu in diesen kleinen Blog, hast du sowas schon mal gemacht? Hast du da Erfahrung in solchen Projekten?
Ja, gut, Erfahrung habe ich da einiges. Ich meine, ich habe vor vielen Jahren ja mal das Rollenspielmagazin Der Ruf rausgegeben. Immerhin sind insgesamt 6 Ausgaben erschienen. Ich glaube, jede Ausgabe hatte über 100 Seiten und eine wurde sogar gedruckt und was weiß ich. Und da war es ja wirklich so, dass, ich sag mal, zwischen 50% und 80% des Inhalts habe ich produziert, das Ding layoutet und dann auch die Webseite betrieben und so weiter und so weiter. Also ich habe schon einiges an Rollenspielmaterial veröffentlicht und durfte auch schon bei ein oder anderen offiziellen Publikationen mal ein bisschen beitragen, wobei da haben das andere dann gemanagt. Aber grundsätzlich habe ich jedenfalls schon mal die Erfahrung gemacht, für den Rollenspielmarkt ein Produkt zu entwickeln und zu veröffentlichen.
Wie ist denn die Idee? Also willst alles du machen? Gibst du irgendwie Teile ab? Hast du dir überlegt, gerade jetzt auch so was Artwork und so weiter angeht, aber halt auch was Inhalte angeht, lässt du dir die Beschreibung der Panzerreparaturen, lässt du dir das von einem Panzerfachmann irgendwie vielleicht aus dem Panzermuseum in Munster herstellen oder machst alles du?
Also grundsätzlich ist es jetzt erstmal nur eine Idee. Ich will jetzt als allerersten Schritt mal einen Teaser herstellen, ja, also wo man mit Optik, mit ein bisschen Inhalt und so weiter und mal schauen, wenn man das veröffentlicht, was wie überhaupt die Resonanz ist und die Response ist. Das ist natürlich dann was, ich kann nicht zeichnen, also werde ich jemand beauftragen, der für mich zeichnet, beziehungsweise habe schon jemand beauftragt, der für mich zeichnet. Ich selbst bin auch kein großer Regelmensch oder sonst irgendwas. Deshalb wäre ich natürlich sehr dankbar, auch da Hilfe zu bekommen. Aber der erste Aufschlag wird wahrscheinlich sehr stark auf meinen Schultern lasten. Und da ist so ein bisschen meine Idee, erstmal so ein PDF zu kreieren, was die Idee skizziert, was so ein bisschen eine Vorstellung davon gibt, wie das Produkt aussehen könnte und was vielleicht schon so, ich sage mal so Quickstart, so ein paar Dinge enthält, wo man ein Gefühl dafür kriegt, wenn man es liest, vielleicht sogar direkt losspielen könnte, um so den Leuten so ein kleines Gefühl dafür zu kriegen, was das Ganze ist. Also wirklich nicht sehr umfangreich, sondern nur so ein paar Seiten. Und ich glaube, da ist dann wahrscheinlich die Hauptlast schon auf meinen Schultern.
Und was wäre der Publikationsweg, wenn du jetzt sagst, du willst so ein PDF machen, soll das dann über halt einen Verlag gehen? Ist das alles im Eigenverlag? Geht das alles über eine Website? Wie stellst du dir das vor?
Ehrlich gesagt, habe ich mir dann jetzt noch gar nicht so groß Gedanken gemacht. Ich werde es einfach mal schauen, wenn das dann soweit ist, dass es in den gängigen Kanälen, die es so gibt, einfach mal spreade, mal gucken. Gibt ja mittlerweile so Plattformen, wo man ganz gut sowas unterbringen kann, ne, für 0 Euro bei Drive-Thru oder whatever, dann unterbringen und erstmal schauen. Ich werde es definitiv auf Englisch machen, weil einfach, sage ich mal, der Markt viel größer ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich am Ende 20 Seiten umsonst geschrieben habe und umsonst Geld für Bilder bezahlt habe, so what, dann ist es halt so. Und wenn es irgendjemand geil findet und sagt, Oliver, komm damit in meinen Verlag, so what, gerne. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt noch nicht. Ich mache es eher erstmal für mich und für den Spaß und dann lasse ich mal schauen, wie die Welt darauf reagiert.
Ja, fair enough. So. Lass uns nochmal zu dem Prozess gehen. Also du hast ja schon angedeutet in dem ersten Teil, dass du relativ viel recherchiert hast. Wie bist du denn da vorgegangen?
Naja, das wäre es übertrieben. Relativ viel recherchiert habe ich jetzt nicht wirklich. Es ist halt eher so, dass mich dieses ganze Thema Zweiter Weltkrieg und so weiter sowieso schon seit Jahren sehr interessiert und ich mich sehr intensiv damit beschäftige und vielleicht auch in gewissen Detailaspekten auf eine sehr nerdige Art und Weise. Deutsche Panzerfahrzeuge zum Beispiel. Und dadurch vielleicht so einen leichten Zugang zu gewissen Themen habe. Ja, mich interessiert auch der aktuelle Stand der Forschung zu vielen Themen und ich folge da halt vielen Kanälen und beschäftige mich intensiv damit und lese Bücher und solche Dinge, die man tut. Also speziell für das Spiel habe ich jetzt erstmal nicht so viel recherchiert. Ich glaube, ich habe ein ganz großes schwarzes Loch, wo ich recherchieren muss. Danke auch für den Link zu dem Artikelserie. Da geht es so eher dann in die Richtung Spielsysteme, weil ich mich da einfach gar nicht so richtig auskenne und das auch erst mir angucken muss. Deshalb ist das so ein Ding. Und ich bin momentan eher so in diesem Status des Experimentierens. Also beispielsweise dieses OSR-Thema habe ich auch erst relativ neu so für mich kennengelernt und gesehen. Und jetzt beschäftige ich mich halt gerade auch mit dem Thema Zufallstabellen. Lustigerweise habe ich da auch im Austausch gestanden mit dem Daniel aus Spanien, der auch gerade sowas macht für so Wilderness Discovery-Geschichten. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich experimentiere da jetzt gerade mit Zufallstabellen und Generatoren. Ich habe jetzt für das Projekt speziell den Wunderwaffen-Encounter-Generator gebastelt und einfach, um da so ein bisschen zu überlegen, wie funktioniert denn so eine Tabelle? Wie kann ich die denn bauen? Und wenn du da die Frage stellst, was ist denn da für dich drin als Spielleiter? Ich glaube, genau das auf diese Art spielerisch und vielleicht auch gleichzeitig schöpferisch an dieses Thema ranzugehen und ich sag mal, Encounter-Tabellen 2.0 so ein bisschen zu entwickeln. Und so gehe ich eher daran. Also fast schon, ja, wenig strukturiert, aber mit klarem Interessensfokus so.
Ja, spannend. Also das sind ja zwei Sachen, die du da irgendwie hervorhebst. Das eine ist natürlich, dass du einfach schon wahnsinnig viel Hintergrundwissen hast und also jetzt zum Beispiel über die grundsätzlichen Dinge gar nicht so viel jetzt recherchieren musst, weil du einfach schon ein sehr, sehr klares Bild davon hast, was du dir vorstellst und wie das sein soll, ne? Und das zweite ist dann tatsächlich, dass du extra explizit, zumindest jetzt am Anfang, gar nicht so super strukturiert vorgehst und sagst, also ich schreibe jetzt erstmal eine Einleitung, ich schreibe dann erstmal sozusagen, wie geht es hier eigentlich für um was soll es hier eigentlich gehen? Und also so richtig, wie man so ein Buch lesen würde von A bis Z, sondern dass du tatsächlich einfach mal irgendwo anfängst, einfach mal irgendwas niederzuschreiben und in dem Fall jetzt halt so das mit diesen Encounter-Tabellen, diesen Wunderwaffen-Tabellen. Und ich hab mir das ja schon anschauen dürfen und das ist wirklich ganz, ganz prima geworden und sehr, sehr interessant. Bin sehr, sehr gespannt, was daraus da mal werden wird. Und vielleicht noch zu dem Punkt, den wir vorgesprochen haben, egal was jetzt aus diesem Projekt werden wird, ich bin sicher, dass wir mal in diesem Szenario spielen werden. Also einen glücklichen und interessierten Mitspieler hast du auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrahiert von diesem Projekt, aber wenn du so größere Rollenspielprojekte, jetzt eine Kampagne oder sowas, wie gehst du denn beim Entwickeln davor? Also sammelst du erstmal alles in irgend so einem großen Dokument? Hast du irgendeine spezielle technische Plattform, wo du so ein bisschen Wissensmanagement betreibst, um es jetzt mal so ein bisschen hochtrabend zu formulieren? Strukturierst du das irgendwie schon vor oder ist das wirklich einfach mal so alles an einem Ort oder ist das sowieso alles nur in deinem Kopf und wenn du es dann aufschreiben willst, schreibst du es auf?
Naja, also tatsächlich, wie bei meinen Kampagnen auch, beginnt meistens dann mit irgendeinem sensorischen Aspekt. Ne? Ich habe ja schon gesagt, Kampagnen oft Inspiration, Musik. Hier ist es so, dass ich tatsächlich als allererstes einen Zeichner beauftragt habe, mir eine Zeichnung davon zu machen. Ja, weil das ist das, was in meinem Kopf dabei hilft, dem Ganzen so Fleisch zu geben. Ich habe tatsächlich dann einen Zeichner gefunden, der mir jetzt eine Szene tatsächlich illustriert. Und das ist so mein Anfangspunkt. Und jetzt ist dann halt so ein bisschen so dieser nächste Aspekt, so dass ich mich halt mir diese Szene angucke und denke, okay, was passiert denn da? Was kann ich da jetzt spielen? Und dann ist praktisch der nächste Aspekt gekommen, ja, dieser Wunderwaffen-Encounter-Generator, das wäre doch ein schönes Tool, mit dem ich jetzt diese Szene, die ich da auf diesem Bild sehe, auch ganz gut erschaffen und tatsächlich dann schon in so eine Storyline einbauen könnte. Und das fange ich dann halt an, tatsächlich zu Papier zu bringen, in dem Falle halt wirklich ganz zentral erstmal diesen Encounter-Generator, der dann auch ausgearbeitet ist mit Tabellen und Beschreibungen und Text, versus all das andere, was ich ja schon beschrieben habe, also wie die Welt aussieht und so weiter, eigentlich bis jetzt erstmal nur in meinem Kopf lebt. Also das ist mit Sicherheit auch eine total falsche Methode, weil wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder 10 Sachen vergessen, während ich mir 10 Sachen neu ausgedacht habe, hätte ich die mal besser aufgeschrieben. Aber es ist halt ein fucking Hobbyprodukt. Ja, ich will nicht mich wie im Beruf jetzt jedes Ding dokumentieren und aufschreiben und dies und das. Ich will einfach go with the flow, Spaß haben. Und ich hatte jetzt einfach Bock am Wochenende auf diesen Encounter-Generator. Das war so eine fixe Idee und die wollte ich zu Papier bringen. Und so gehe ich tatsächlich daran. Und damit habe ich dann so eine Art Nukleus geschaffen, um den herum dann wahrscheinlich weiteres Material entsteht. Auch vielleicht alles für sich komplett isoliert. Vielleicht werde ich als nächstes mal beschreiben, was sind denn diese Displaced Persons und wie stelle ich mir so die Charaktererschaffung vor, damit die all ihre Story-Motive bekommen und so weiter. Und wenn diese einzelnen Brocken dann stehen und mit diesem Bild, was ich vor Augen habe, dann entsteht so ein Dokument und eine Struktur und ein Inhaltsverzeichnis und dann sehe ich auch die Lücken, die noch fehlen und dann merke ich, dass ich vielleicht bei dem, was ich schon gemacht habe, Dinge umstellen muss, damit nicht der Conan-Effekt entsteht, dass praktisch auf Seite 30 Regeln referenziert werden, die erst in 8 Bänden später auf Seite 211 nochmal näher erklärt werden und ähnliches. Und ich glaube, so aus diesem von meinem eigenen puren Interesse, worauf ich gerade Bock habe, geleiteten Erschaffen einzelner Kerne hin dann zu verbinden, wie so Malen nach Zahlen zu einem Gesamtprodukt. Das ist so mein Hobbyweg, an sowas ranzugehen.
Finde ich total nachvollziehbar und so würde ich das, glaube ich, auch machen. Und weil du gesagt hast, falsche Methode und vergisst dann so. Nee, also dein Kopf funktioniert ja offensichtlich damit gut und du kannst damit sehr gut umgehen und das die Idee, die du vielleicht irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt hattest. Und selbst wenn du sie vergessen würdest, dein Kopf spuckt eh die ganze Zeit neue Ideen aus. Also ich glaube, das ist gar keine, ich glaube, in dem Punkt kann es gar keine falsche Methode sein, weil sie funktioniert ja offensichtlich. Und vielleicht noch ein Hinweis zu dem Conan-Effekt. Da brauchst du einfach gutes Lektorat. Das muss nicht auf deinen Schultern lasten. Also da brauchst du einfach gute Leute, die das Ding halt dann nochmal durchlesen und zweimal durchlesen und 15 Mal durchlesen. Und umstellen tatsächlich dann auch, dass das funktioniert. Aber da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das passiert. Aber weil du gesagt hast, du hast einen Zeichner beauftragt, finde ich total interessant. Also zum einen so diese Herangehensweise, aber dann, also vielleicht nochmal so ganz, ganz plastisch. Also wie hast du den Zeichner gefunden oder gesucht und gefunden? Und dann auch die Frage, warum nicht einfach ein KI-generiertes Bild?
Also, erstens ist es so, dass ich mit euch drüber gesprochen habe, dass ich diese Idee habe und dann war dein Feedback ganz positiv und Kalle fand auch, ach, das ist ja ganz interessant. Da habe ich gesagt, weißt du was, da machst du mal mehr drauf und ich brauche irgendwie ein Bild und ich hatte da so diese Vision von diesem Flakpanzer, der da steht und diesen Plünderern und so weiter. Habe mir gedacht, das will ich als Szene. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, wie komme ich denn jetzt da dran an so ein Bild? Und jetzt ist es halt so, ich persönlich bin natürlich recht be bewandert, was diese ganzen KI-Themen angeht. Und ich habe dann auch sofort angefangen, in Midjourney das entsprechend zu prompten und auch einigermaßen interessante Resultate bekommen. Aber was halt am Ende immer so ein bisschen das Problem ist dabei, es sind halt Fehler drin. Und was mir halt schon so ein bisschen wichtig ist, ist so dieses Auge fürs Detail. Also dass es halt die Leute, wenn die so einen Stahlhelm aufhaben, dass eben nicht irgendein Helm ist, sondern dass das halt unverkennbar dann diese typische Form des deutschen Stahlhelms hat. So, das ist dann so diese Ästhetik, die da so ein bisschen drin sein muss. Und das ist mit der KI schwer zu erreichen. Kleiner Disclaimer, ich bin überhaupt keiner von diesen Neoludisten, die sich da in der Rollenspielszene rumtreiben, die alles, was mit KI gemacht ist, super verteufeln und hassen und aus Prinzip das nie kaufen würden, weil irgendwelche armen Künstler davon arbeitslos werden und whatsoever. So funktioniert halt die ganze Welt einfach nicht, ja, und da kann man sich gegen sträuben und machen. Aber ich habe für mich, für meinen Teil auch entschieden, dass die KI einfach das Ergebnis gar nicht liefern kann, was ich dafür brauche. Und dann bin ich so ein Ästhet, also ich mag es halt nicht. Viele dieser Rollenspielprodukte, die produziert werden oder früher wurden, hatten ja so ein Sammelsurium von verschiedenen Künstlern, die in verschiedenen Stilen und vor allem in unterschiedlichsten Qualitätsstufen Bilder produziert haben. Und dann hast du dieses Buch aufgemacht und es war wie Malen nach Zahlen, als hätte die Cousine ihr Malbuch ausgepackt und manche Illos waren gut und manche waren einfach scheiße und das finde ich einfach super kacke. Also wenn ich so ein Produkt mache, will ich halt, dass es auch gut ausschaut. Und zum gut ausschauen gehört meiner Meinung nach auch, dass das Ganze einen wiedererkennbaren Zeichenstil hat. Also wer das super macht, zum Beispiel ist The Genesis oder auch diese Delta Green Publikation, ne, die neuen, die haben ja alle so diesen selben Stil und dadurch natürlich auch eine ganz eigene Atmosphäre. Und da gehört es aus meiner Sicht einfach dazu, auch jemanden zu haben, einen Künstler oder Künstlerin, die dem Ganzen ihre eigene Note geben kann und das Ganze umsetzen kann. Und tatsächlich habe ich, ehrlich gesagt, das war ja wirklich so ein super spontan Ding. Ich brauche eine Illo, da habe ich in so einem Reddit-Forum mal eine Anfrage gestellt und tatsächlich hat er auch kurz vor den Künstlern ein ziemlich geiles Bild dort veröffentlicht und den habe ich auch dann direkt angeschrieben, habe gesagt, hier wäre das nicht was für dich. Und der hat in seinem Künstlerportfolio auch echt genauso Sachen, die mir gut gefallen. Ich wollte so ein bisschen so diese Ästhetik dieser British War Comics aus den 40er und 50er Jahren haben, so diese Pulpic Fiction Sachen und wollte gleichzeitig halt so diese, ich sag mal, Technologie möglichst realistisch abgebildet haben, so ein bisschen wie so diese Animes, die gibt's, ne, irgendwie Girls and Tanks oder wie die heißen, wo dann praktisch die Anime-Figuren mit Stupsnase und Riesenaugen zwischen exakt perfekt nachgezeichneten T-34-Panzern fahren und was weiß ich für ein Kram. Also so diesen Mix wollte ich haben und das kriegst du meiner Meinung nach nur, wenn du einen richtigen Künstler findest und deshalb habe ich mich dagegen entschieden, KI an der Stelle zu nutzen.
Olli, das klingt alles total spannend. Ich hätte noch eine Frage, bevor ich zu meiner letzten ehrlichen, zu meiner letzten Frage zum Prozess komme. Nämlich, ich weiß, dass du für deine eigenen Abenteuer jetzt nicht so viel aufschreibst. Und vor allem schreibst du nicht viel auf in Prosa, sondern du schreibst auf in Stichpunkten. Das gibt da keine fließenden Texte und so. Wie gehst du hier vor, wissend, dass das irgendjemand anderes lesen muss? Also was ist für dich die Herausforderung, wie gehst du damit um, dass dieses Produkt ja auch für andere Leute geschrieben sein soll?
Naja, das ist natürlich so, dass ich hier schon mir Mühe gebe, das dann zu schreiben und auch möglichst präzise zu schreiben. Also ich habe jetzt diesen Wunderwaffen-Encounter-Generator, das ist mittlerweile schon die x-te Iteration, die ich da am Wochenende geschaffen habe, wo ich dann auch immer wieder drüber gehe und gucke, was kann ich noch streamlinen, was kann ich vielleicht besser anordnen, was kann ich besser machen. Ich bin sehr begeistert davon, wie zum Beispiel dieses D&D-5-Regelwerk geschrieben ist. Also wirklich in einer Präzision der Sprache. Klar, selbst da in der ganzen Komplexität brauchst du Errata und Foren, wo man nochmal gewisse Unstimmigkeiten diskutieren kann. Aber grundsätzlich ist dieses D&D-5 in einer extremen Präzision geschrieben, die es gamistisch super leicht erfahrbar macht. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Also ich will möglichst klare Trennung haben zwischen Fluff und zwischen Regelwerk. Ja, ich möchte also nicht so diese prosaischen Abenteuer, wo ich mir dann die Spielleiterhinweise irgendwie mühevoll aus den Ergüssen des Autors raussuchen muss. Das ist schon mal ganz klar. Und mein erster Fokus, bevor ich da überhaupt mit irgendwelcher Prosa anfange, ist, ich will ganz klar nutzbare Inhalte schaffen, dass ich dieses Ding aufschlage mit diesem Wunderwaffen-Encounter-Generator, mir ein Abenteuer bauen kann und theoretisch mit Regelwerk X sofort loslegen kann. Das ist so mein erstes Ziel. Und dann habe ich natürlich schon die Idee, das Ganze zu flankieren mit vielleicht kleinen Short-Stories und Sachen, die das so an der einen oder anderen Stelle zusätzlich zu den Illustrationen einfach den Flair und die Stimmung rüberbringen. Aber das mache ich dann erst danach. Aber dieses wirklich klar strukturierte Spielmittel, was ich da herstellen will, das ist so ein bisschen meine Challenge und das brauche ich ja sonst nie zu machen und da ist es halt einfach so, dass ich da jetzt mal Bock drauf habe und versuchen werde, das zu tun und dann habe ich gelesen, testen, 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 also ich habe auch einfach keinen Bock, sowas zu machen, rauszuhauen und nie gespielt zu haben, sondern ich würde dann schon ganz gerne Experimente in der echten Welt damit machen und die dann einfließen lassen und bis das dann nicht wirklich rund und perfekt ist, wird es da auch keine Veröffentlichung geben.
Ja, sehr schön. Aber zum Abschluss dieses kleinen Einblicks in dein Schaffen möchte ich noch die Frage stellen, wenn die Leute Interesse haben, da dran zu bleiben, nach was sollen sie denn Ausschau halten? Also was ist denn der Arbeitstitel des Ganzen?
Also momentan ist der Arbeitstitel noch Ragnarök 46, aber ist die Frage, ob es dabei bleiben wird. Das war so mein erster Impuls, ne? Also die Götterdämmerung und die Jahreszahl. Ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob es dazu überhaupt jetzt was zu verfolgen gibt momentan. Das muss ich mir dann auch noch überlegen. Ja.
Olli, gibt es zum Abschluss dieses Themas noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest?
Also, wenn ihr Bock drauf habt, in einer postapokalyptischen Welt mit der Ästhetik des Zweiten Weltkriegs zu spielen und dort wirklich ans Herz gehende und intensive Abenteuer rund um Freundschaft, Überleben und ja, die Grauen des Krieges zu spielen, dann ist das genau euer Spielsystem oder eure Spielwelt. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn der ein oder andere nach dem Hören dieser Folge sagt, ja Mensch, Daumen hoch, Daumen runter. Und letztendlich kann man ja auch sagen, es ist ein Hobbyprojekt und es interessiert mich und ich will das gerne machen, aber ich bin natürlich auch sehr offen für Impulse von außen und bin schon froh, da den einen oder anderen gefunden zu haben, wie zum Beispiel für die Zeichnungen, aber auch jemand, der sagt, Mensch, ich helfe dir da bei den Karten oder ähnliches. Das soll kein Einzelprojekt sein am Ende. Ich freue mich da über jede Hilfe.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir, Olli, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein aktuelles Schaffen. Du hast ja zurzeit so ein bisschen rollenspiellos Zeit. Dann hilft das ja vielleicht ein bisschen, diese Wochen zu überbrücken. Und euch da draußen danke ich auch im Namen von Olli fürs Lauschen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den 2W12 Podcast, erzählt euren Mitspielerinnen und Mitspielern von uns und meldet euch bei uns. Über E-Mail geht das, über 2W12podcast@mail.de oder als Kommentar unter den jeweiligen YouTube-Episoden. Teilt uns mit, ob ihr aktuell an einem größeren Projekt arbeitet, das ihr vielleicht sogar publizieren wollt. Oder ob ihr natürlich sonst irgendwelche Ideen, Themen, Fragestellungen habt, die wir hier diskutieren sollen und die uns weiterbringen auf dem Weg, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Bis dahin, wir freuen uns, von euch zu hören. Viel Spaß beim Spielleiten, wünschen der David
Und der Oliver.